Ja, ich glaube, in meinem Nachnamen Hammer, dann kann man entweder sich sehr
Kann
ärgern,
man eins
weil,
und eins
ja,
zusammenzählen?
genau, da kann man sich entweder ärgern, weil jeder meint, er hätte da einen ganz originellen Witz auf Lager, den ich auch zum ersten Mal in meinem Leben höre, oder man muss es sozusagen umdrehen und aus der Not eine Tugend machen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Markus, du bist Partner, Leiter des Bereichs Financial Services Tax bei PwC und auch als Tax Hammer bekannt. Was denken eigentlich die Menschen in deinem privaten Umfeld, was du bei uns machst?
Ich glaube, die meisten werden sich diese Frage nicht mehr stellen, da ich nach 26 Jahren PwC es irgendwann mal erzählt habe. Und wahrscheinlich will es auch keiner mehr in meinem privaten Umfeld wissen.
Ja, glaube ich, schon zur Genüge erzählt. Ist total cool, weil wir die Antwort tatsächlich noch nie hatten. Die meisten Angehörigen, Freunde, Bekannte wissen meistens nicht, was die KollegInnen dann so machen bei PwC, aber bei dir scheint das hinreichend bekannt zu sein. Du bist ja, du hast es selber schon gesagt, im Januar 1999 bei uns gestartet, also 26 Jahre bei uns, mit dem Ziel, 2 bis 3 Jahre zu bleiben und PwC eher so als Sprungbrett zu nutzen. Warum hast du dir entgegen deinem ursprünglichen Plan keinen gut bezahlten und etwas gemütlicheren Job vielleicht gesucht, sondern bist immer noch bei uns?
Ja, Ende der 90er Jahre war das so üblich, dass man in den Big Five oder Big Six, wie es damals waren, nur kurz blieb, um danach einen enormen Gehaltssprung zu machen. War reiner Zufall. Mir hat es viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Ich habe auch einen super Partner gehabt, der sich um mich gekümmert hat und auch zwei Manager, die richtig gut in mich investiert haben. Und das wurde dann alles so schwer auf einmal, dass mich das sehr gereizt hat und irgendwann habe ich mich in die Sache verliebt.
Ja, cool. Gut zu hören. Was hat sich denn seit 1999 neben deinem Brillenmodell und der Länge deiner Haare, es gibt nämlich so ein LinkedIn-Post dazu von dir, bei PwC und natürlich auch in der Steuerberatung so geändert? Ist ja doch schon eine längere Zeit.
Ja, also in so einem Vierteljahr, Jahrhundert Steuerberatung, gibt es natürlich Änderungen, die vor allem auf der technischen Seite enorm sind. Die Steuergesetze an sich sind im Prinzip relativ unverändert. Ja, sowohl was die Sprache angeht, als auch die Technik, aber auch die Kompliziertheit, das ist sehr konstant. Aber während wir früher sehr viele kreative Einzelfälle hatten, die uns beschäftigt haben, und der Steuerberater, wenn er dann vielleicht nach 10 Jahren auf dem ersten Höhepunkt seiner Karriere angekommen war, sich etabliert hat mit extrem coolen Ideen, ist es heute eher so, dass es nicht mehr darum geht, weniger Steuern zu zahlen, sondern der Zeitgeist hat sich auch weiterentwickelt. Alleine die richtigen Steuern zum richtigen Zeitpunkt zu bezahlen, ist mittlerweile so komplex, dass der Fokus sich sehr stark in dem Beruf verändert hat. Die Nutzung von technischen Anwendungen ist heute ein wesentlicher Teil des Berufs und das Beherrschen der Subsumption der einzelnen Gesetzestexte. Was früher im Prinzip die einzige Disziplin war, ist eigentlich eher eine Disziplin von vielen Disziplinen geworden. Also der Beruf ist viel attraktiver geworden, weil er unterschiedliche Disziplinen braucht. Und die Menschen, die in dem Berufsbild arbeiten, sind auch etwas unterschiedlicher als früher. Natürlich, wer gerne lernt, ist im Steuerbereich immer gut aufgehoben, weil da ist man hier richtig, aber mittlerweile gehört auch Neugier, technische Aufgeschlossenheit dazu. Kunden wollen einen empathischen Steuerberater haben, keine Paragraphenmaschine. Also ist mittlerweile ein Beruf, der viel mehr Facetten abfordert und deshalb auch viel mehr Menschen anzieht, die früher gesagt hätten, Steuerrecht ist ja langweilig.
Cool zu hören. Und was glaubst du, was sich seitdem in der Finanzbranche, auf die du ja fokussiert bist, geändert hat?
Ja, also viele Kunden nehme ich heute als sehr viel verantwortungsvoller wahr. Unternehmen wollen in der Gesellschaft ihren Platz finden und sich etablieren. Und während man früher noch sich damit gebrüstet hat, eine besonders niedrige Konzernsteuerquote zu haben, also auf gut Deutsch wenig bis keine Steuern zu zahlen, und das für einen Leiter Finanzen damals ein Qualitätssiegel war, das würde sich heute ja auch gar keiner mehr trauen. Heute legt man großen Wert darauf, in den verschiedenen Märkten, in denen man aktiv ist, einen anständigen Beitrag zu leisten. Schließlich nutzt man die Infrastruktur für die privaten Geschäfte. Und insofern macht der Beruf des Steuerberaters auch einfach mehr Sinn als früher, weil man nicht mehr gegen die Gesellschaft zur individuellen Nutzenoptimierung arbeitet, sondern eben als Teil der Gesellschaft einen Beitrag leistet, das Richtige zu tun.
Cool, vielen Dank dir. Gibt es denn im Gegensatz dazu auch Dinge, die sich in den 26 Jahren bei PwC gar nicht geändert haben?
Also in der Tat, der Kaffee auf der Kantine, der ist ungefähr so schlecht wie vor 26 Jahren.
Mist.
Und das Abgeben von Zeitberichten auf täglicher Basis, ist genauso nervig wie am ersten Tag.
Okay, also es gibt Dinge, die ändern sich nie. Markus, du bist ja bei uns als ja, Fachexperte eingestiegen und irgendwann dann ja zur Führungskraft geworden. Wie hast du diesen Wandel für dich persönlich erlebt?
Als eine zufällige Entwicklung, die ich weder angestrebt habe, noch dass sie jetzt mir irgendwie aufoktroyiert wurde. Es hat sich einfach ergeben. Steuerrecht fand ich immer ganz interessant. Geht mir auch bis heute noch so. Aber noch spannender finde ich eigentlich die Interaktion mit den Menschen, die Steuerrecht einkaufen. Und dann hat es sich einfach so ergeben, dass die Mandanten angefangen haben, bei mir anzurufen und mit mir sprechen wollten, wenn der Partner nicht am Telefon war. Und irgendwann stellt man fest, die Aufträge kommen oftmals über einen selbst rein, nicht mehr über den Partner. Und dann gibt man die Aufträge eben an andere Kollegen ab und delegiert. Und dann, im Prinzip haben die Mandanten mich zur Führungskraft gemacht. Oder mein Interesse an den Menschen hat mich zur Führungskraft gemacht.
Das ist doch auch mal eine tolle Aussage. Es hat sich quasi dann einfach so ergeben. Aber hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass du schon einfach viel und gerne arbeitest. Das hast du jetzt auch schon gesagt. Und lange hast du nach dem Motto gelebt: Work, eat, sleep, repeat. Und zwar nicht, weil das jemand von dir verlangt hat, sondern weil du es auch gerne einfach selber so wolltest. Das steht ja schon im krassen Gegensatz zu den Wünschen der Gen Z, die jetzt so auf den Arbeitsmarkt kommt. Gab es dahingehend eigentlich schon mal einen Clash bei euch mit jüngeren KollegInnen?
Also, ich gebe zu, PwC ist ja nicht mein erster Job. Ich war vorher auch noch bei zwei anderen Arbeitgebern und es hat mir auch Spaß gemacht. Vielleicht gehe ich einfach persönlich gerne auf die Arbeit. Vielleicht habe ich ja auch nicht genug Hobbys. Aber was ich immer als positiv wahrgenommen habe, ist, wenn wir es schaffen, nicht formell vorzugeben, was ein guter Arbeitnehmer ist. Ich glaube, es ist akzeptierbar für jeden, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Karriere geben kann und muss. Aber wir müssen hier nicht den 0815 Standard Mitarbeiter definieren. Und da habe ich PwC als sehr flexibel erlebt. Von einer Upper-Out-Kultur Ende der 90er Jahre sind wir heute viel inklusiver. Wir haben sehr viel weniger Regeln als früher. Faktisch kommt und geht man doch ins Büro, wann man will oder wann es der Mandant wünscht. Also ich erlebe sehr viel mehr Freiheit und Flexibilität auf der Arbeit. Und klar, wer hier vorankommen will, der muss ein bisschen mehr tun. Aber so, wie ich es vielleicht vor 25 und 30 Jahren erlebt habe, dass es im Prinzip ein klares Modell gibt und nur dieses Modell ist das Gute, das haben wir weit hinter uns gelassen.
Cool. Jetzt haben wir ja viel über PwC intern quasi gesprochen, auch über euer Team. Wie sieht das denn bei den BewerberInnen aus? Haben die aktuell Lust, bei euch anzufangen?
Also wir haben erstmal eine relativ geringe Fluktuation. Also die Menschen arbeiten im Moment relativ lange in Financial Services, was wir natürlich extrem gut finden. Und wir betrachten es natürlich als eine Bestätigung unserer Arbeit. Wir sind da stolz drauf. Es war auch nicht immer so. Wir haben natürlich auch andere Erfahrungen gemacht in unserer Karriere, auch ich in meiner persönlichen. Wir bekommen eine gute Anzahl von Bewerbungen. Traditionell eher gute Bewerbung. Ich glaube, das liegt einfach am Steuerbereich. Wer sich dahin bewerbt, der weiß, dass man irgendwann ein Steuerberater-Examen zu schreiben hat. Das ist extrem schwer.
Das stimmt.
Dafür muss man nicht nur schlau sein, sondern auch ein bisschen hart im Nehmen. Insofern macht es das ein bisschen einfacher, weil unser Profil relativ klar ist. Insofern bin ich sehr zufrieden mit den Menschen, die sich bei uns bewerben. Viele beginnen bei uns als Praktikant. Und wer bei uns als Praktikant anfängt, der hat also eine weit überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit schon, dass er bei uns anfängt als Associate. Und das ist uns
Ja, auf
eigentlich
jeden
so
Fall.
fast schon am liebsten.
Das freut mich auch immer zu hören, weil ich persönlich auch als Praktikantin bei PwC angefangen habe und den Weg dann bis hierhin sozusagen weitergegangen bin. Das hat mir auch immer sehr Spaß gemacht. Markus, eure Partnergruppe ist ja relativ groß, 250 MitarbeiterInnen und 7 Standorte. Und du meintest, ihr seid auch relativ flexibel. Jeder kann so grob ins Büro gehen, wann er oder sie möchte. Wie schafft ihr es denn trotzdem, dass ihr ja als zusammengehörig wahrgenommen werdet?
Also ich glaube, die ganz große Herausforderung, die sich in der Corona-Zeit natürlich nochmal weiter zugespitzt hat, ist, dass wir Menschen schlichtweg nicht fähig sind, über Distanz intensive Beziehungen zu pflegen. Das können wir einfach nicht als soziale Tiere. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns treffen. Und jeder versucht oder jedes Abstreiten dieses Fakt führt einfach dazu, dass man sich entfernt, ohne dass man sich eingesteht. Und eigentlich sucht man sich dann einfach einen anderen Job irgendwann, weil man merkt, es hält da nichts mehr. Wir glauben, regelmäßiges Treffen an bestimmten Orten ist hilfreich. Ist natürlich dann immer an dem Tag, wo man was anderes zu tun hat. Das ist normal. Geht mir auch so. Wir haben also versucht, in den Teams feste Tage zu definieren und auch bestimmte Teamfeiern zu definieren. Wir in 2 Wochen zum Beispiel haben wir das Kloster Eberbach im Rheingau gemietet und treffen uns mit allen Kollegen den ganzen Tag und wollen einfach nur gemeinsam abfeiern und sehen, erleben, machen ein paar Spiele zusammen. Und was eben früher automatisch ging, weil man ins Büro gehen musste und seine Kollegen jeden Tag sehen musste, das versuchen wir im Prinzip zu erreichen, indem wir eben das gesamte Team zusammenrufen an bestimmten Tagen im Jahr, um eben Erlebnisse zusammen zu haben. Also nicht Fortbildung im Sinne von, lasst uns das Gesetz anschauen, sondern wenn wir uns treffen, dann machen wir etwas, was mit Steuern nichts zu tun hat.
Cool. Also es gibt dann wirklich auch gar keine fachliche Agenda an dem Tag.
Nein. Das bringt auch nicht
Alles
mehr
klar.
viel. Also dafür gibt es ja kaum Verständnis zu reisen, um sich dann mit Gesetzestexten zu beschäftigen. Würde ich mich gar nicht mehr trauen, sowas anzusagen. Wenn wir uns treffen, dann sollten wir eine gute Zeit zusammen haben. Schuften kann man auch alleine.
Genau, hört sich nach einem ziemlich coolen Tag an, auf den sich bestimmt die meisten von euch auch schon sehr freuen. Markus, wir haben es ja eingangs schon gesagt, du bist auch als Texthammer bekannt und mit diesem Beinamen relativ präsent bei LinkedIn und YouTube. Was hat es damit eigentlich genau auf sich?
Ja, ich glaube, in meinem Nachnamen Hammer, da kann man entweder sich sehr
Kann
ärgern,
man eins
weil,
und eins
ja,
zusammenzählen?
genau, da kann man sich entweder ärgern, weil jeder meint, er hätte da einen ganz originellen Witz auf Lager, den ich auch zum ersten Mal in meinem Leben höre, oder man muss es sozusagen umdrehen und aus der Not eine Tugend machen. Von daher Steuern und Hammer, Texthammer, nehme ich jedem den Lust, mit meinem Namen weitere Scherze zu treiben.
Sehr gut, bist du schon proaktiv unterwegs. Mit dem Begriff Hämmer oder Hammer verbinde ich Eigenschaften wie stark, durchsetzungsfähig und machtvoll. Hat denn der Markus dahinter vielleicht auch mal kleine Schwächen oder macht mal den einen oder anderen Fehler? Wie würdest du dich so menschlich beschreiben?
Ja, wahrscheinlich zutreffend menschlich beschreiben können mich sicherlich die anderen Menschen ja viel besser als ich. Ich kann leicht zugeben, dass ich schon sehr viele Fehler in meiner Karriere natürlich gemacht habe. Bedauerlicherweise werde ich weitere Fehler machen, die auch unvermeidbar sind. Überhaupt, wenn man sehr, sehr gut arbeiten möchte und Spitzenergebnisse erzielen möchte, hat das auch was mit Mut und Experimentierfreude zu tun. Und manchmal ist es einfach der falsche Weg, für den man sich entschieden hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Fehler dann auch sich selbst eingesteht, die Richtung korrigiert und dann nicht nochmal macht. Und ich kann sagen, was ist bisher bei PwC passiert? Ich habe schon einige sehr große Fehler gemacht. Ich habe Mandate verloren. Ich habe Kollegen ungerecht behandelt. Ich habe so eine ganze Klaviatur von Fehlern in meiner Karriere sicherlich hinter mich gebracht. Ich habe versucht, daraus zu lernen. Man trägt es mir bei PwC nicht nach. Das habe ich an der Company immer sehr gemocht. Und danach bin ich ja dann hoffentlich eine sozusagen gewachsene Führungspersönlichkeit. Da kann ich nur sagen, das Vertrauen in die Company hat sich immer gelohnt. Und es macht mir die Firma sehr sympathisch. Also es ist hier kein Risiko, Geschäft, etwas zu experimentieren. Man kann hier auch mal falsch liegen, kostet einem nicht gleich den Kopf.
Cool, vielen Dank, dass du da so offen bist. Hätte ich irgendwie gar nicht erwartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der einen oder anderen Person da draußen auch so ein bisschen die Angst davon nimmt, Fehler zu machen, weil wie du schon meintest, macht man halt einfach automatisch und man kann dann einfach nur draus lernen. Wie reagierst du denn, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von dir einen Fehler gemacht hat?
Ja, also ich hoffe professionell.
Müssen wir vielleicht auch diejenigen fragen eher?
Ich glaube es auch. Oder meine Frau oder mein Sohn. Also ich glaube, ich versuche, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Niemand möchte mich ja persönlich unglücklich machen und ein Arbeitsergebnis schlecht abliefern. Ich muss mir das, so wie jeder andere Mensch auch, immer wieder sagen. Um gelassen und ruhig zu bleiben. Und meine Erfahrung ist, umso gelassener und ruhiger ich darauf reagiere, desto schneller wächst jemand an seinen Fehlern. Umso mehr Emotionen ich da reingebe, desto stärker muss der andere sich anstrengen zu wachsen, weil er das natürlich emotional irgendwie verarbeiten muss, was ich da an ihn aussende, was einfach nur unprofessionell ist in meiner Rolle. Gelingt mir auch nicht jeden Tag, aber jedenfalls hätte ich es reflektiert und bemühe mich.
Ja, sehr gut. Da stimme ich dir total zu. Und was wir unseren PraktikantInnen und Werkstudis auch immer mitgeben, ist das Ganze dann auch immer früh anzusprechen. Also nicht irgendwie selber versuchen zu vertuschen oder selbst irgendwie auszubessern, sondern einfach darüber zu sprechen. Und dann löst man es in der Regel immer gemeinsam. Also es gab irgendwie noch nichts, was ich da nicht lösen konnte. Du hast es ja anfangs schon angesprochen, dir sind gute Beziehungen sehr wichtig zu KollegInnen, zu Mandanten und bestimmt auch privat. Was macht denn für dich eine gute Beziehung aus?
Also eine Beziehung auf der Arbeit definiert sich für mich als professionell. Ich glaube, es ist, wenn man Arbeit als wichtigen Teil seines Lebens betrachtet, auch fair zu sagen, Arbeit ist nicht Freunde. Aber Arbeit kann freundschaftliches Miteinander bedeuten. Auch mit Mandanten zu arbeiten, da würde man wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, dass Mandanten Freunde sind. Aber Mandanten können auch mehr als nur Kunde sein. Am Ende geht es natürlich um einen Leistungsaustausch. Der Mandant hat eine Frage und das Geld. Wir haben die Kompetenz und wollen das Geld gerne haben. Wir haben ein Tauschgeschäft, das sie miteinander betreiben. Das kann man sehr formell betrachten. Und das ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Oder man kann sich ein bisschen mehr für sein Gegenüber interessieren. Ich glaube, das Geschenk, wenn man schon so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, ist, den Menschen auf der anderen Seite auch wahrzunehmen, mit seinen Bedürfnissen, die hinter der Rechtsfrage stehen. Das macht für alle das Ganze spannender, interessanter und wertvoller. Und das kann in einem professionellen Rahmen sehr befriedigend sein. Und nach so einer langen Zeit auf der Arbeit kann ich sagen, ein Lob eines Mandanten ist für mich heute doch genauso ein Hochereignis wie vor 20 Jahren.
Cool, das glaube ich sofort. Das braucht man wahrscheinlich auch zwischendurch mal. Du hast ja schon einen sehr wichtigen Kontakt, eine sehr wichtige Beziehung an Tag 1 bei PwC geknüpft, und zwar zu einer Frau namens Brigitte. Welche Rolle spielt sie in deinem Leben?
Ja, also Brigitte heißt Birgit, aber
Sehr gut, danke für die Korrektur.
spielt für mich eine große Rolle, weil ich sie auch später geheiratet habe. Und da wir immer noch verheiratet sind, ist es ja eine wesentliche Person in meinem Leben.
Dann hat sich doch alleine schon deshalb der Start bei PwC damals gelohnt, würde ich sagen.
Schwer für
Sehr
mich,
gut.
da nicht so zu stimmen.
Ja, genau. Das lässt jetzt einfach mal so im Raum stehen. Markus, wir haben ja jetzt irgendwie, können das ja auch mal so ein bisschen transparent nach draußen spielen. Wir haben jetzt Donnerstagnachmittag, hatten beide schon einen intensiven Tag wahrscheinlich hinter uns. Wie würde denn jetzt dein Tag weitergehen und im Idealfall wie enden? In einem Feierabend mit Fragezeichen versehen?
Ja, also ich habe heute sehr, sehr früh angefangen. Und nach unserem kleinen Interview wird es ja ungefähr 15 Uhr sein. Dann werde ich ungefähr eine Stunde Sport machen. Und heute Abend habe ich noch einen Abendtermin, der erst um 19:30 Uhr losgeht, bis wahrscheinlich 21:30 Uhr. Dann komme ich nach Hause, werde nochmal eine Klarinette üben und vermutlich lege ich mich dann ins Bett und schlafe.
Sehr gut. Was machst du für einen Sport?
Ich werde Radfahren.
Ah ja, draußen oder drinnen?
Nein, ich bin so ein drinnen Radfahrer mit lauter Musik auf einem Spinningbike.
Sehr gut. Und nutzt du dafür auch eine Art App, wo du Routen abfährst, oder machst du das einfach so frei Schnauze?
Nee, ich mache das frei Schnauze, ja. Ich habe ein Trainingsbuch und auch eine Peer Group, mit der ich mich ab und zu mal austausche. Manchmal fahren wir auch synchron, aber meistens mache ich das alleine, weil ich habe auf der Arbeit sehr viel Kontakt mit Menschen. Und deshalb ist für mich Freizeit öfters auch etwas, was ich dann auch alleine gerne mal genieße.
Kann ich total verstehen. Ich brauche auch manchmal einfach die Zeit mit mir selbst, ohne andere Menschen drumherum, was manchmal mit Familie drumherum gar nicht so einfach ist, die für sich zu generieren. Und Klarinette, seit wann machst du das?
Ich glaube im fünften Jahr ungefähr, ja. 4, 5 Jahre spiele ich jetzt
Aber
Klarinette.
als Hobbyspieler und ohne Konzertambitionen, oder wie sieht's da aus?
Ja, Ambitionen hätte ich für ein Konzert, aber die Fähigkeiten fehlen noch. Aber ich
Okay,
bin
die kommen
dran. Ich
bestimmt
bin
noch.
dran. Ich sehe mich
Die kommen
langfristig
bestimmt
als
noch.
Klarinettenspieler in Hotelbars für nach meiner Karriere bei PwC.
Cool, Markus, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und so ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Abschließend würde ich noch einmal fragen, um nochmal den Rückbezug herzustellen zur Steuerberatung von Finanzunternehmen, wie ihr so auf die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen reagiert, wie du meinst, in die Zukunft geblickt, wie es da weitergehen kann.
Also unsere Mandanten, du hast das gut schon gesagt, sind Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich, die seit der Finanzkrise ja doch einen gewissen Imagewandel hinter sich haben. Und für die vielleicht die nächsten 10 bis 20 Jahre gibt es eine sehr wichtige Aufgabe, die diese Unternehmen in der Gesellschaft zu spielen haben, nämlich die Transformation sowohl in Bezug auf die grüne Transformation als auch die Transformation von Arbeitsmodellen in die weitere Digitalisierung und Einsatz von AI. Das muss alles finanziert werden. In Deutschland wird ein wesentlicher Teil der Arbeitnehmer in Rente gehen. Mit Arbeitsemigration ist weiterhin nicht zu rechnen. Das heißt, das ganze Land muss wesentlich technisierter werden. Die Industrie muss wesentlich grüner werden. Durch staatliche Finanzierung, wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut, das ist ja undenkbar. Da werden ganz andere Summen benötigt als mit einem 100 Milliarden Sondervermögen hier und dort. Das heißt also, ein wesentlicher Teil der Finanzdienstleistungsindustrie wird sein, diese zwei großen Kernprobleme zu finanzieren. Wir helfen diesen Unternehmen dabei. Unsere Mandantschaft ist auch international. Wir arbeiten sowohl für deutsche, aber vor allem für internationale Häuser, die in Deutschland Geschäfte machen.
Sehr gut, das hört sich schon fast wie ein Schlusswort an. Von daher würde ich das auch einmal nochmal an dich abgeben und sagen, dass wir fast am Ende der Folge angelangt sind. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und wie immer bei versprochen, gehört das Schlusswort dir. Du kannst es jetzt nochmal weiterführen oder noch was ganz anderes sagen. Das ist dir überlassen.
Hanna, ich bedanke mich bei dir und bei allen, die das bis hierhin zugehört haben. Und wer jetzt spontan den Reflex hat, im Steuerbereich etwas zu tun und sich dort richtig anzustrengen und sich zu erleben, der ist jetzt kurz davor, den Kontakt aufzunehmen. Macht keinen Fehler.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe, dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.